Alpi, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Alice im Wunderland oder Kiwi fliegt allen davon. Das sind zwei Überschriften, die ich am ersten Wochenende von der neuen Weltcup-Saison gelesen oder gehört habe. Tobias, was ist denn so eine Überschrift, die das Weltcup-Wochenende aus deiner Sicht am besten beschreibt?
Licht und Schatten beim Auftaktspektakel in Sölden. Und zwar Licht und Schatten, natürlich einmal auf die Leistungen bezogen von dem einen oder anderen Favoriten oder Mitfavoriten, der da nicht so in die Spur gekommen ist. Dann der ein oder andere Underdog oder jetzt mal nicht Top-Favorit, der dann doch wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Deswegen Licht und Schatten und weil natürlich das Licht und der Schatten einen großen Einfluss auf die Piste und gerade heute, wir nehmen am Sonntag auf das Herrenrennen hatte.
Deswegen Licht und Schatten. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. I see what you did there. Meine Überschrift wäre, here's to you, Mrs. Robinson. Wir müssen ja auch ein bisschen dem Namen unseres Podcasts gerecht werden, Après-Ski. Es gibt ja auch einen schrecklichen Song mit dem Namen von der Siegerin vom Damenrennen von Alice Robinson. Aber ich finde, here's to you, Mrs. Robinson, trifft es ganz gut. Wir wollen, Tobias und ich, wir wollen einen Blick auf das erste Weltcup-Wochenende in der neuen Saison werfen. Und wir werden beide Rennen analysieren, das Rennen der Damen, das Rennen der Herren. Und wir werden auch natürlich die größten News des Wochenendes besprechen im Nachhinein. Das Ganze tun wir bei Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Tobias, du warst selber in Sölden und zwar für chiemgau24.de, deinem Arbeitgeber. Kannst du uns noch kurz erklären, was hast du dort gemacht und wie war's?
Genau, ich hatte das Vergnügen, dass ich am Donnerstag in Sölden war. Also ich war zum Rennwochenende nicht dort. Da saß ich brav vor dem Live-Ticker und habe in die Tasten gehauen. War aber am Donnerstag im Vorfeld des Weltcups da. Der Deutsche Skiverband hatte eingeladen zu einem Pressetermin, wo dann Viktoria Rebensburg, Stefan Luitz, Alexander Schmid von den Athleten zu Gast waren und die Trainer haben gesprochen. Also Jürgen Kraller einmal, der Bundestrainer der Damen, Christian Schweiger, der neue Bundestrainer der Herren und auch Wolfgang Mayer, der DSV-Sportdirektor für den Bereich Ski Alpin, der war auch da und die haben dort die deutsche Presse eingestimmt auf die neue Saison. Da war die Stimmung noch gut im deutschen Team, jetzt heute nach dem Weltcup-Wochenende ist sie eher etwas getrübt, dazu dann aber gleich.
Du hast also auch Stimmen für unseren Podcast gesammelt, die hören wir dann später. Eine Frage habe ich noch, bevor wir loslegen, Tobias. Ist es dir überhaupt aufgefallen? Es gibt ein neues Insert, die Grafiken, die Zeiten werden jetzt in einem neuen Insert angezeigt. Gefällt dir das neue Insert?
Auf was du alles achtest? Ehrlich gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Schande über mein Haupt, aber ich habe mich so auf die Performance der Läufer konzentriert und auf die Piste, dass ich das nicht gesehen habe. Bin aber auch da kein grafisch-optischer Mensch, der sowas immer sofort sieht und greift. Danke für den Hinweis, Lukas.
Ja, kein Problem. Vielleicht schaust beim nächsten Mal drauf. Genau, es ist also jetzt das Insert von der WM von Ore übernommen worden, auch für die Weltcuprennen, so als kleines Detail am Rande. Ich würde sagen, wir legen los und analysieren in Kürze beide Rennen des Weltcup-Auftakt-Wochenendes in Sölden.
Servus, ich bin der Stefan Luitz und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge Après-Ski.
Ja, da war Stefan Luitz noch zuversichtlich und hat sich gefreut auf das erste Weltcup-Wochenende und ich habe mit ihm geredet, er hat uns das freundlicherweise auch eingesprochen. Und ja, heute wird er enttäuscht sein. Ich bin es ehrlich gesagt auch. Ich hatte mir von ihm sehr, sehr viel erhofft. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass er noch Trainingsrückstand hat. Er hat das selber auch gesagt nach dem Rennen. Und er kam ja wirklich mit einer Verletzung aus der alten Saison auch raus und hat dann tatsächlich nicht so viele Trainingskilometer auch fahren können wie die anderen Athleten, die verletzungsfrei durch das Jahr 2019 gekommen sind. Und Man sollte es nicht zu hoch hängen. Es war trotzdem ein Auftritt, wo in beiden Durchgängen hat ihm da so ein bisschen die Dynamik gefehlt. Der ist oben schon nicht gut reingekommen. Im Steilhang, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, wo dann heute das Rennen auch entschieden wurde. Er hat da nie Tempo, er hat da nie Dynamik finden können und ist letztendlich 16. geworden. Und das hat sich der Deutsche Skiverband sicherlich anders vorgestellt und Stefan Luitz auch. Aber alles kein Drama. Stefan Luitz war in Sölden noch nie in den Top 10. Er hat da immer wieder kleinere Fehler gehabt in den letzten Jahren, als er am Start war. Ist ja auch ausgefallen die letzten zwei Jahre. Also so ein ganz großer Richtwert ist das noch nicht. Jetzt geht's rüber nach Beaver Creek, wo er letztes Jahr gewonnen hat. Da hat er sicherlich positive Erinnerungen daran. Und dann hoffe ich, dass er wieder in dieses dynamische, dieses aggressive Skifahren findet, was ihn eigentlich auszeichnet und was er heute leider hat vermissen lassen. Wenn wir schon beim deutschen Team sind, muss ich natürlich auch noch über Alexander Schmid sprechen, der neben Stefan Luitz sich als einzige Deutsche für den zweiten Durchgang qualifiziert haben. Bei Alexander Schmid hat man ganz klar gemerkt, dass da noch die Spritzigkeit fehlt und die Dynamik. Der Schmid Alex hatte pfeifersches Drüsenfieber, das hat ihm während dem Sommer wahnsinnig viel Probleme bereitet. Das ist ja eine sehr, sehr tückische Krankheit, die verschiedene Ausprägungsstufen und Formen haben kann. Und man wusste bei ihm erst nicht so recht, was hat er, wie kann er wieder in die Spur kommen. Und das schwächt den Körper einfach unheimlich. Und er selber hat mir am Donnerstag auch noch gesagt, er wird versuchen jetzt in Sölden einfach mal bisschen reinzuschnuppern, zu schauen, wie weit der Körper ist, wie viel der Körper schon hergibt. Und heute haben wir gesehen, dass er einfach noch nicht so weit ist und dass wir bei ihm, glaube ich, noch Geduld haben müssen, bis er auf dem Leistungsstand ist, den er eigentlich auch drauf hat und dann körperlich so auch reingehen kann. Dann die anderen deutschen Starter, Fritz Dopfer, Bastian Meissen, haben sich leider nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang. Also Licht und Schatten. In dem Fall Schatten auf dem DSV-Team der Herren. So viel kann ich schon mal verraten. Und dann mach du doch gleich weiter, Lukas, mit den Österreichern. Licht oder Schatten?
Es gibt natürlich auch viel Schatten bei den Herren im ÖSV. Vielleicht gehen wir davor noch kurz die Strecke durch, die ja in Sölden etwas tückisch ist. Zuerst beginnt es ja oben mit einem Flachstück, mit einigen flachen Toren. Und dann kommt die Fahrer nennen es eigentlich das Biest, denn der Mittelteil ist ein richtiger Steilhang mit bis zu 65% Gefälle. Und dann kommt wieder ein flaches Zielstück, wo man einfach das Tempo mitnehmen muss und den Ausgang von diesem Steilhang gut erwischen muss, um hier also das Tempo mitzunehmen. Es gab keine ganz extreme Kuppe wie in den Vorjahren bei der Einfahrt in den Steilhang. Ganz einfach, weil man in Sölden ein extrem gutes Depot an Schnee aus dem Vorjahr angelegt gehabt hat. Und das hat man einfach verwendet für die gute Piste. Das muss man wirklich sagen. Die Piste war eigentlich in herausragendem Zustand. Das hat dann auch den Läufern mit höheren Startnummern auch noch ermöglicht, dass sie sich für den zweiten Durchgang qualifizieren und ein gutes Resultat einfahren. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, Sölden ist das Rennen mit der größten Meereshöhe, also wir sind da beim Start auf über 3000 Höhenmetern gewesen und das hat man doch auch gemerkt, auch bei den Herren, die Laufzeit war unter 1,10, aber trotzdem, die haben ordentlich schnaufen müssen im Ziel und das liegt einfach auch daran, dass es schon relativ weit oben ist, Sölden auch das einzige Rennen, das auf einem Gletscher stattfindet im ganzen Jahr.
Ganz genau.
Die Temperaturen waren relativ warm, also nicht nur, ich habe das Rennen in Wien geschaut, da hat es sogar über 20 Grad gehabt, da hätte man in kurzer Hose spazieren gehen können. Es hat da ja in der Sonne auch über 10 Grad gehabt in Sölden, aber trotzdem war die Piste gut vereist und in gutem Zustand, wie schon gesagt. Und diesen guten Zustand haben die österreichischen Herren auch nicht ganz ideal ausgenutzt, um so zu sagen. Manuel Feller ist der beste Österreicher geworden. Er landete auf Platz 12. Und da haben wir schon im ersten Rennen nach Marcel Hirscher die traurige Erkenntnis, das war das schlechteste Ergebnis für den ÖSV in Sölden aller Zeiten. Und das schlechteste Riesenslalom-Ergebnis seit 12 Jahren, glaube ich. Manuel Feller hat sich dann einen Tag vor dem Rennen auch, den hat's geschmissen im Training. Das war sogar ziemlich heftig. Es gab keine TV-Bilder davon, von diesem Sturz, aber er sprach selber von der größten Brezen seiner Karriere. Er hat ihn da ziemlich heftig auf den Rücken geknallt und es war ähnlich wie der Sturz von der Bernadette Schild, über den wir nachher noch reden werden. Er hat aber dann gesagt, während dem Rennen war es kein Problem, wahrscheinlich hat er auch Schmerzmittel genommen. Er hat gemeint, es hat ihn dann nicht beeinträchtigt, aber im Kopf hat es zumindest auch ein bisschen was verursacht. Er war nicht ganz überzeugt und selbstbewusst vor dem Rennen. 12. Platz für Manuel Feller. Was sehr schade war, ist Stefan Brennsteiner, der ist ausgeschieden, obwohl er einen starken ersten Lauf gezeigt hat, war dort Siebter und Stefan Brennsteiner ist einer, der die Ergebnisse dringend braucht, sonst fallen ihm die Punkte einfach aus seiner Weltcup-Wertung und er ist dann im zweiten Durchgang leider im oberen Streckenabschnitt ausgeschieden und im Innenski ausgerutscht. Der zweitbeste Österreicher bei den Herren ist Matthias Mayer, ein Speedfahrer, der sich mal wieder einen Riesenslalom gegeben hat im Weltcup. Und das sogar relativ erfolgreich, muss man sagen. Am Ende 15. Platz, das ist sogar mehr, was er sich wahrscheinlich erwartet hat davor. Wir haben auch ganz kurz sprechen können mit ihm. Da hören wir vielleicht kurz rein, was er zu seiner Leistung sagt.
Nein, ich bin voll zufrieden. 15. Platz ist mehr, als ich mir erwartet habe. Also von dem her bin ich sehr zufrieden. Also ich werde sicher im Biberkrieg wieder am Start sein. Also, ja, war ein lässiger Event. Super Start.
Matthias Mayer, also zweitbester Österreicher. Und wir werden ihn auch beim nächsten Riesenslalom in Biberkrieg dann wieder am Start sehen. Vielleicht auch noch zu erwähnen ist die Leistung von Roland Leitinger. Der hat sich als 30. gerade noch für den zweiten Durchgang qualifiziert und hat dort dann sogar die zweitbeste Laufzeit gezeigt. Am Ende 19. Platz für Roland Leitinger, mit der Startnummer 53 ins Rennen gegangen. Also bei ihm geht es auch darum, dass er einfach mit der Startnummer wieder ein bisschen runterkommt, nach ebenso verletzungsgebeutelt, Kreuzbandriss, arbeitet er sich zurück und das ist also ein erster Schritt auf dem Weg zurück. Gut, und ich glaube, wir können jetzt, nachdem wir die Deutschen und die Österreicher besprochen haben, auf die Top 3 eingehen. Tobias, da hat es eigentlich einen der Mitfavoriten hat es geschafft und hat sich den ersten Sieg der Saison geholt.
Ja, große, große, dicke Ansage von Alexis Pantyro gleich zum Saisonbeginn. Er hat auch, ist auch ganz selbstbewusst reingegangen und hat gesagt, er will in dieser Saison Siege einfahren. Und der Platz ist nach Marcel Hirschers Rücktritt jetzt vakant da ganz oben. Und er ist da so frei und sagt, ja, ich will rein in diese Lücke. Und was er heute gezeigt hat, war wirklich, wirklich eine Demonstration. Er hat sich überhaupt keinen Fehler erlaubt. Er war in den zwei flachen Teilen, jeweils im ersten und im zweiten Durchgang, war er ganz ruhig, ganz konzentriert, hat im Steilhang super, ganz dynamisch, ganz fokussiert die Tore genommen. Und diese Coolness, die zeichnet einen Champion aus. Und wenn wir jetzt noch die Form, die Pantyro zum Saisonende der letzten Saison hatte, wenn wir die jetzt noch mit einberechnen und sehen, dass er gleich so wieder reinkommt in den neuen Weltcup, dann ist die Konkurrenz wirklich gewarnt, weil, hatte ich diese Dominanz nicht erwartet. Und wir haben ja auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, welches Duell wird sich denn da auftun? Viele hatten Henrik Kristoffersen da zusammen mit Pantyro auf eine Stufe gestellt, ich ja unter anderem auch. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich glaube, dass Kristoffersen den Gesamtweltcup holt. Wir sind im ersten Rennen, weiß ich selbst, aber Kristoffersen ist heute 18. geworden, das war nichts. Und sein vermeintlich, aus meiner Sicht, schärfster Konkurrent fährt da so ein sauberes, konzentriertes Rennen runter. Und er hat selbst auch gesagt, und wir hören ihn auch gleich noch, weil unsere Kollegen, die den Podcast hier mit veranstalten von Ski Online CH, haben heute noch eine Stimme von Alexis Pantyro eingefangen. Und da hören wir vielleicht kurz doch mal rein.
It's really hard to say, but I think it come a lot from the atmosphere. Here it's always really special. It's the first race. We prepared the whole summer, and every time I'm coming here, I have a lot of motivation because it's also the goal of what we are doing the whole summer. And the goal is always to be ready for the first race, for the races, of course, but also for the first race. And I think I like quite a lot Austria because it's a big country for skiing. And there is always a lot of and big crowd. And I think that's also what I like.
Ja, und das, was er sagt, voll fokussiert, voll motiviert, konzentriert, volle Vorfreude auf die neue Saison. Ja, er hat Wort gehalten und Kampfansage des Franzosen.
Bevor wir auf den zweiten kommen, vielleicht noch ein paar Worte zu Pinturo. Er hat ja versucht, vor dem Rennen schon auch seine Favoritenrolle ein bisschen klein zu reden. Er hat gemeint, wir haben viel mehr Druck als vorher. Jetzt, wo Marcel Hirscher nicht mehr dabei ist, jetzt schauen alle auf uns, auf mich und auf Henrik Christoffersen. Und ja, er hat aber seine Nerven ja bewahrt. Zum 12. Mal ist er als Halbzeitführender in einen zweiten Durchgang gegangen. Zum 9. Mal hat er diese Führung auch verteidigt. Also da sieht man schon, dass er durchaus nervenstark ist. Und was man auch noch ihm ja, anrechnen muss, ist, er hat Deutsch gelernt. Im OF hat er die Interviews auf Deutsch geführt. Das klingt schon ziemlich gut. Also auf jeden Fall besser als, ja, wenn ich mir über einen Sommer vornehmen würde, Französisch zu lernen, glaube ich, würde ich das nicht so gekonnt hinkriegen wie er. Also Respekt dafür. Und du hast das schon angesprochen, die Franzosen hatten nicht nur Grund zur Freude über den Sieg, sondern auch der Zweitplatzierte kommt aus Frankreich, nämlich Mathieu Favre. Tobias, ihm hat ja am Ende eine halbe Sekunde gefehlt auf Pinturault, aber es ist doch recht überraschend, dass die Franzosen hier einen Doppelsieg feiern konnten.
Ja, du hattest ja letzte Woche im Podcast schon den Winter der Franzosen angekündigt. Genau, ja. Und unser Lukas hat gleich im ersten Rennen da sein Näschen bewiesen, weil es auch von Mathieu Favre eine wirklich sehr, sehr gute Vorstellung war. Also, erster Durchgang, müssen wir nicht reden, zweitschnellste Zeit. Und dann steht er natürlich oben, steht dann unter Druck. Vor ihm San Kranjec, der hatte schon auch eine echt gute Zeit vorgelegt. Aber Favre ist cool geblieben und hat das Ding auch im Steilhang unbeschadet durchgekommen. Sehr, sehr gute, stabile Leistung, die ich ihm so schon zutraue per se. Aber ich hätte doch eher andere Fahrer da in Richtung zweiten Platz so ein bisschen auf dem Zettel gehabt. Man weiß es nicht. So, ich hole jetzt ein bisschen aus und spekuliere so ein bisschen. Mathieu Favre war ja der Lebensgefährte von Michaela Schifrin.
Aha.
Die beiden, die Betonung liegt auf war. Die beiden haben sich getrennt, das ist noch gar nicht so lange her. Und ja, wer weiß, gut, das ist jetzt Küchenpsychologie, aber vielleicht setzt sowas irgendwas im Kopf frei und der ist jetzt irgendwie so befreit, dass er jetzt sich voll aufs Skifahren konzentrieren kann. Alles spekulativ, aber mei, wenn jemand mit Michaela Schifrin liiert ist, dann ist es ja nicht irgendwer. Und dann sollte man das in einem Podcast über Ski Alpin auch erwähnen.
Er hat sich auf jeden Fall einiges von ihr abgeschaut.
So ist es. Und sie scheint ihm ganz gut bekommen zu haben, die Trennung. Zumindest sportlich. Alles andere wäre jetzt zu weit hergeholt.
Genau.
Dritter Platz. Willst du ein paar Worte zu San Kranjec verlieren,
Lukas? Ich glaube, du hast schon alles gesagt. Er fliegt natürlich etwas unter dem Radar, muss man sagen, auch wenn er in Hinterstoder im letzten Jahr schon einmal aufgezeigt hat, aber dass er da wirklich ums Podest mitfahren kann, das überrascht dann doch, zumal wir ja, du hast das schon angesprochen, zumindest Henrik Christoffersen dort erwartet hätten. Der hat also wirklich einen Fehlstart hingelegt. War in Sölden auch noch nie in den Top 5. Gut, jetzt muss man sagen, in den letzten zwei Jahren ist man in Sölden auch nicht gefahren. Und was davor war, da war er einfach auch noch nicht so stark im Riesenslalom. Aber ja, vor dem Steilhang hat er schon einen Riesenfehler im zweiten Durchgang dann hingelegt. Ist dort sogar fast ausgeschieden, war eigentlich durch Glück noch dabei. Und was mir aufgefallen ist im Ziel, er war ziemlich ausgelaugt. Also er hat von allen Herren irgendwie fast am meisten dann geblasen. Ja, vielleicht war er sogar krank im Vorfeld. Zumindest haben wir nichts gehört, aber mir ist aufgefallen, dass er sich sofort auf die Oberschenkel gegriffen hat und das nicht nur beim zweiten Lauf, sondern auch schon im ersten. Da hat er ja eigentlich das Rennen auch eröffnet. Und er hat dann nach dem Rennen gemeint, ja, ich war nur 2 Zehntel langsamer als Pointerot im Steilhang, das macht ihm Mut. Was mir schon wieder auffällt ist, er schaut sich eben das schon sehr genau an, wo verliert er diese Zeit, und er ist sehr fixiert auf seine ersten Kontrahenten, das hat er früher mit Marcel Hirscher auch immer gemacht, da hat er auch immer in den Interviews dann sehr gerne über die Gegner geredet. Das führt er jetzt zumindest nach dem ersten Rennen auch fort. Aber er hat dann gesagt, ja, grundsätzlich ist er überhaupt nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie er gefahren ist, und trotzdem hat er eben nur 2 Zehntel im Steilhang verloren. Das macht ihm zumindest ein bisschen Mut für die Zukunft. Und was mir noch aufgefallen ist, vielleicht dir auch, diese Rennanzüge von den Norwegern, also die finde ich absolut hässlich. Hast du sie im Kopf? Dieses Orange-Ocker, dieses Grau dazu und dieses Weiß, also da... Wenn ich mich den ganzen Sommer dahin schinde für diesen Auftakt und dann muss ich mich in diesen Rennanzug quetschen, ja, ich wäre nicht motiviert dann mit diesem Gewand.
Ich glaube, Christoffersen hat heute andere Probleme als seinen Anzug, auch wenn ich
wenn ich dir
grundsätzlich recht gebe, aber ich glaube, das wird ihm relativ wurscht sein. Da steht Platz 18 am Ende des Tages und das ist für Christoffersen natürlich extrem wenig. Aber der Anzug scheint bei Christoffersen scheint er nicht gezogen zu haben. Dafür waren aber wirklich viele Norweger mit dabei, bei denen das mit dem Anzug nichts ausgemacht hat. Also Hässlichkeit schützt vor Schnelligkeit nicht.
Du hast recht, ja, du sprichst auch an. Lukas Braten, bester Norweger auf Platz 6, ja, ein 2000er Jahrgang, noch ein Junger aus dieser norwegischen Garde, hat, glaube ich, sogar, wenn mich nicht alles täuscht, brasilianische Wurzeln, also ganz interessanter Mann, und auch von ihm haben wir eine Stimme eingefangen.
Really happy, managed to solve my technical tasks for both runs, and that was pretty much my goal. My expectations were just making the top 30, but making sixth position was just unbelievable, so extremely happy.
Ja, da haben wir Lukas Braten gehört und er ist den schnellsten Lauf gefahren im zweiten Durchgang.
Ja.
1:06:44. Also da kommt jemand mit viel Druck und Dampf aus dem norwegischen Team, der durchaus für Furore sorgen kann. Du hast es gesagt, ganz, ganz junger Athlet, ja, und warum nicht? Weil das tut natürlich dem Weltcup gut, wenn genau die Jüngeren jetzt in die Lücke stoßen, die da ist, nicht nur wegen Hirscher, sondern wenn halt die Arrivierten patzen, und Christoffersen, Loitz haben wir schon genannt, dann gibt's Junge, die da ganz forsch reingehen. Tut dem Ganzen gut, und ja, insgesamt die Norweger, wir hatten es schon angesprochen, gute geschlossene Mannschaftsleistung mit einem Christoffersen in Normalform, hätte das der norwegische Tag werden können in Sölden.
Genau, ist aber nicht. Lukas Braten hat auch davon profitiert, er ist 22. nach dem ersten Durchgang gewesen, 23. sogar, aber es liegt jetzt nicht daran, dass die Strecke nachgelassen hat von den Bedingungen her, es war einfach so, dass der Schatten immer mehr geworden ist, ja, und das hat dann den späteren Startnummern doch einen Nachteil gegeben, denn im Steilhang ist die Bodensicht ja doch auch durchaus wichtig, und mit der Zeit gab es eben immer mehr Schatten, und das war dann der große Nachteil für die späteren Startnummern. Du hast das dann angesprochen, die Norweger auf Platz 10, Leif Christian Nestvold Haugen, Rasmus Windingstad, 14. geworden, Henrik Christoffersen dann eben nur auf Platz 18, auf Platz 21 ein Speedfahrer, Alexander Aamodt Kilde, also auch er hat hier Punkte gesammelt. Das waren also die Norweger, und du hast es gesagt, eine geschlossene, gute Mannschaftsleistung mit dem potenziellen, mit dem Upside-Potential sozusagen beim Henrik Christoffersen.
Ja, zu Live-Christian Nestvold Haugen muss ich übrigens sagen, das ist der Albtraum eines jeden Live-Tickerers. Ja. Habe ich heute leidvoll erfahren müssen.
ORF-Kommentator hat heute gemeint, wenn man seinen Namen fertig ausgesprochen hat, ist er schon beim vierten Tor.
Ja, das ist der österreichische Schmäh. Ja, ja. So mag ich das. Geschlossene Mannschaftsleistung ist auch das Stichwort, was wir jetzt abschließend zum Herrenrennen natürlich thematisieren müssen, weil unsere Kollegen von Ski Online CH mit Sicherheit schon darauf warten, dass wir über die Schweizer sprechen. Und Lukas, du hattest den Namen Marco Odermatt in unserer Saisonvorschau, die ihr übrigens noch anhören könnt, die ist nämlich irgendwie auch immer noch aktuell, gab ja erst ein Rennen jeweils, hast du über Marco Odermatt gesprochen und meintest, hey, Augen auf, dieser Mann ist ganz interessant und könnte einer der Shootingstars der neuen Saison werden. Und
genau,
er
ja.
War es auch.
Ich habe den lieben Marco, ja, ich habe den lieben Marco in die Top 3 der Gesamtwertung getippt. Und ich habe ihn auch auf das Podest in Sölden getippt, aber ja, lange hat es gut ausgesehen und dann hat er leider ja einen Megaschnitzer im Steilhang gehabt. Bis dorthin war er wirklich, ja, ist immer schwer zu sagen im Nachhinein natürlich, aber er war durchaus auf Podiumskurs und hat dann ja einen ganz schweren Fehler sich geleistet und dadurch ist er dann zurückgefallen, insgesamt auf Platz 13, nachdem er im ersten Durchgang auf Platz 3 war, nur die 25. beste Laufzeit. Also da hat er durchaus noch ein Spitzenresultat weggeschmissen. Dadurch, Marco Odermatt, ja, hören wir kurz rein, was er zu seiner Leistung zu sagen hat.
Aber schon morgen bin ich mit einer für mich vom Gefühl nicht guten Fahrt auf Podestkurs gewesen. Wir haben natürlich gewusst, dass wir drin liegen und jetzt ist es noch durchgegangen. Der Grundspeed ist da, ich mache ja, 4 Fehler und bin gleich noch in den ersten 15. Ja, ich weiss eigentlich ehrlich gesagt nicht, wieso die Zeit nicht gegangen ist. Ich bin sonst den ganzen Sommer sehr konstant gefahren im Training. Eigentlich wenig oder nie Fehler gemacht und dass man heute so viele Fehler... Ja, ist sicher ein bisschen die Nervosität, die im ersten Rennen spürbar ist. Das habe ich eigentlich aber am Start nicht gross gemerkt. Ich konnte mich gut auf mich konzentrieren. Darum, ja, so Tag gibt es einfach. Im Zwischen habe ich den Schwung gut gefunden, gutes Timing eigentlich gehabt. Darum umso dümmer, dass ich dort auf Finish komme.
Das war also Marco Odermatt zu seinem ersten Rennen der neuen Saison. Ja, bester Schweizer ist dadurch Gino Caviezel, der ist auf Platz 9 gelandet. 13. eben Marco Odermatt. Und dann gibt es noch 3 weitere Schweizer. Thomas Thumler auf Platz 22, auf Platz 23 Justin Merisier und auf Platz 24 Cedric Noger. Also dieses Trio vielleicht auch noch, hätte sich auch noch etwas mehr erwartet. Das soll es gewesen sein zu den Herren, zum Herrenrennen. Und wir wechseln in Kürze zu den Damen und analysieren dort den Sensationssieg von Alice Robinson. Die neue Saison der Damen hat mit einer kleinen Sensation begonnen, denn Michaela Schifrin wurde im ersten Riesenslalom der neuen Saison geschlagen und zwar von niemandem geringeren als Alice Robinson. Gerade einmal 17 Jahre alt, kommt aus Neuseeland und hat da als einzige wirklich so richtig mithalten können mit Michaela Schifrin, mit der Dominatorin der letzten Jahre in den technischen Bewerben bei den Damen. Sie hat im ersten Lauf schon gezeigt, da hat sie nur sehr wenige Hundertstel verloren auf Schifrin, ging als Zweite in die Entscheidung und dort reichte ihr die 14. beste Zeit, um noch an Schifrin vorbeizugehen. Am Ende 600stel Vorsprung auf die US-Amerikanerin und wir hören uns kurz an, wie Robinson ja diesen Triumph geschafft hat.
Yeah, workout was an early start to get over to the training warm-up, so that was pretty early, and then inspection, and then just tried to keep really chill the whole time, take a good look at the course, good warm-up, and then, yeah, first run was really good, solid, then same thing, just tried, did nothing between runs, and then went up for inspection, looked like a really fun course, bit more swing, bit more turny, bit more technical, yeah, and then just tried to keep really chill in the start, and we were up there for a while because of the hold, so, yeah. Just try to keep everything chill.
Also Tobias, du hast das gehört, das Geheimrezept von Robinson ist einfach chill bleiben ein bisschen, nichts zu machen zwischen ersten und zweiten Lauf und sich ein bisschen drüber ärgern, dass man früher aufstehen muss. So cool kommentiert also Alice Robinson ihren ersten Weltcup-Sieg.
Ja, das ist die jugendliche Unbekümmertheit, würde ich mal sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Ganz entspannt, die ist 17 Jahre alt, greift da im ersten Rennen der Saison, fährt die da so abgezockt und ruhig runter. Wow, also ich habe sie schon auf dem Zettel gehabt, dass sie ein riesiges Talent ist, wissen wir alle und das sagen auch alle. Michaela Schifrin hat ja zum Beispiel nach dem Rennen auch gesagt, so wow, ich war nicht so ganz überrascht, wir hören sie auch gleich noch, die Michaela Schifrin. Und Schifrin hat gesagt, ja, man sieht schon im Training, wie gut diese Alice Robinson Skifahren kann. Und sie ist letztes Jahr, wir erinnern uns an das Weltcup-Finale in Soldeo, da ist sie schon Zweite geworden im Riesenslalom.
Genau.
Und da hat sie schon mal gezeigt, so, ich kann auch bei den ganz Großen mitfahren, obwohl ich noch eine ganz junge Athletin bin. Aber ich habe auf jeden Fall auch die Coolness. Und cooler als das, was sie ja hier sagt, geht's ja kaum. Ich habe die Coolness, da mitzufahren. Und boah, ich bin schwer begeistert. Also ganz, ganz toller Auftritt von Alice Robinson.
Absolut. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es nicht geglaubt, dass sie das wiederholen könnte. Ich habe mir gedacht, ja, das Ergebnis in Soldeo, das ist halt Frühlingsskifahren gewesen. Ja, das ist halt am Ende der Saison. Viele sind schon müde. Die Bedingungen vielleicht sehr speziell. Und da kann man durchaus einmal überraschen, aber sie hat gezeigt, dass sie es wirklich tatsächlich drauf hat. Und ihre Technik ist wirklich interessant, muss ich sagen. Also vor allem die Schwünge kurz vor dem Steilhang haben mich zum Teil sogar erinnert an diesen Riesenslalom-Schwung, der Ted Ligety vor einigen Jahren so stark gemacht hat. Diese Schräglagen, die sind ja eigentlich unglaublich. Und dann tatsächlich, da schaut man nach, wer ist denn der Trainer von Alice Robinson? Und dann sind das Chris Knight und Jeff Fergus, die einerseits Julia Mancuso, auch Lindsey Vonn trainiert haben, aber eben auch Ted Ligety, eine Zeit lang zumindest. Und sie hat also da wirklich ein großes, ein kompetentes Trainerteam. Sie gehört unter anderem auch zum Rennstall von Red Bull, wenn man so will. Teilt sich mit Henrik Christoffersen, einen Physiotherapeuten. Und da sie Neuseeländerin ist, ist das natürlich gar nicht so leicht, den Weltcup zu bestreiten. Der ist ja doch recht europafokussiert. Sie hat ihre Homebase sozusagen, ihre Heimat auch in Europa, wohnt in Italien und reist von Italien aus zu den Rennen, die dann in Europa stattfinden. Und sie ist also tatsächlich mit 17 Jahren jetzt schon Weltcup-Siegerin. Und wer, Tobias, Preisfrage, ist die letzte 17-Jährige, die einen Weltcup-Sieg gefeiert hat? Was glaubst du?
Michaela Schifrin.
Genau so ist es.
Weil ich ja bei meinen Tipps schon so versagt habe, rettet das wenigstens meine Ehre.
Ja, genau. Eben, für Michaela Schifrin, wenn du nichts mehr zu Alice Robinson sagen willst, hat es nur dann für Platz 2 gereicht. Und Michaela Schifrin hat irgendwie so gute miese Miene, dass ich es rausbringe, gute Miene zum bösen Spiel gemacht am Ende des Rennens. Hat gemeint, ja, sie freut sich sehr für die Alice und sie hat das immer schon gewusst. Hören wir vielleicht einmal kurz rein, was Michaela Schifrin zu ihrer Leistung sagt.
Okay, for sure there's always disappointment when you come to the finish and after the lead in the first run you see the red light. There's always going to be disappointment, but it was, first thing is that it was so close. The second thing is that Alice skied just incredible today and just like she skied in Andorra last year. And it's really cool to watch her and to see her, like her, the fire in her eyes and the fire in her skiing. It's really motivating as well. So a huge congratulations to her because she did a really, really great job. And I think also for everybody watching, that was really exciting to see a race like this. So for me, it's like the podium in the first race of the season is always a good thing, especially when it's this close, and even more this year because I felt more comfortable and confident with my skiing and better in this first race than I ever have. So it's like, I don't know, the way I felt today was, it was really, really nice to race. And even with the second place, I'm really, really happy with that. I'm proud of it and proud of my whole team and how we were able to work this summer to get to this point again at this time in the season.
Also die Michaela Schifrin, wie gesagt, sie macht gute Miene zum bösen Spiel. Tobias, müssen wir uns fast schon Sorgen machen um die Michaela, dass sie eben doch nicht die große Dominatorin wird in diesem Jahr?
Ja, ich würde das Spiel auch nicht als böse bezeichnen. Ich meine, wir reden davon, dass sie hier den zweiten Platz eingefahren hat, dass sie nur 600stel zurück ist hinter Alice Robinson. Klar hat sie das registriert, dass es da eine ganz junge, aufstrebende Fahrerin gibt. Und klar wird ihr das natürlich nicht gefallen. Sie hat lieber gewonnen. Das ist ja ganz normal. Aber da dürfen wir jetzt nicht viel reininterpretieren. Letztes Jahr ist sie an selber Stelle zum Weltcup-Auftakt nur in Anführungsstrichen Dritte geworden. Dieses Jahr ist sie jetzt Zweite geworden. Michaela Schifrin ist so cool und sie weiß um ihre Stärke und sie weiß ganz genau, lass die Robinson mal gewinnen, lass sie mal im Fokus stehen, lass die Alice Robinson plötzlich mal den Druck haben, der jetzt natürlich steigt mit so einer Leistung zum Auftakt. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Schifrin ist ja tatsächlich auch ein gutes Rennen gefahren. Also wenn man jetzt mal vergleicht, wir haben eben über Christoffersen geredet und Christoffersen war einer der Mitfavoriten für Sölden, der wird 18. Michaela Schifrin war die Topfavoritin jetzt für Sölden, wird 2. Ja, Mai, dann reden wir ja über ein ganz anderes Niveau und alles gut. Die wird das registrieren mit Alice Robinson, aber die lässt sich nicht von ihrem Weg abbringen. Nicht von dem zweiten Platz.
Schifrin schläft also um einiges besser als Henrik Christoffersen, so viel ist klar. Der ORF hat noch erwähnt, dass Schifrin sich lange nicht klar war, welches Material für den Auftakt in Sölden für sie das Beste ist. Sie hatte 22 Paar Skier mit, hat der ORF anscheinend nachgezählt. Und interessant, dass sie sich dann erst am Renntag kurz davor eigentlich entschieden hat, welche Ski es sein soll. Und dann hatte sie einfach im Steilhang einen kleinen Ausrutscher, hat dann auch, war ungewohnt in Rücklage bei 2-3 Toren und das hat dann eben schon diese 600stel gekostet. Also 2. Platz für Michaela Schifrin, natürlich keine Schande. Auf Platz 3 gelandet, leider nur 3. Es war ja mein Siegtipp, ist die Tessa Worley aus Frankreich. Und damit haben wir nach dem ersten Platz und dem zweiten Platz bei den Herren eben auch einen 3. Platz für den französischen Skiverband. Hören wir kurz rein, was Tessa Worley zu ihrem Rennen sagt.
I don't know what to say. I was like not as confident as I could be before this morning, but I knew that, I don't know, season is starting and you just need to be proud of yourself and just do your best. So that was my plan for today. And after first run, it went pretty well, but I knew I had a little bit more in me, so I just wanted to give everything and don't have any regrets. And yeah, this run is pretty cool.
Die Tessa hat den 6. Platz im ersten Lauf hingelegt und dann war sie eigentlich im zweiten Lauf deutlich besser als die anderen, die dort vorne platziert waren. Da hat sie die 4. Laufzeit hingelegt und dann am Ende 36 Hundertstel haben ihr gefehlt auf den Sieg. Das sind also die Top 3. Tobias, wie ist es denn den deutschen Damen im Riesenslalom gegangen?
Themawechsel bitte. Okay, ich muss ja drüber reden. Dafür bin ich ja der Beauftragte für unsere DSV-Läufer. Aber ihr werdet es schon rausgehört haben. Es macht mir auch bei den Damen keine große Freude, was am Samstag in Sölden passiert ist. Viktoria Rebensburg ist da als Mitfavoritin ins Rennen gegangen. Und sie war super zuversichtlich jetzt, ob am Donnerstag, wo ich mit ihr geredet habe, oder die Woche vorher, wo ich sie in Laupheim bei Ulm bei der Einkleidung vom Deutschen Skiverband getroffen habe. Da hat sie auch gesagt, so ja, ganz langsam werde ich nicht sein. Sie hat einen guten Sommer gehabt, ist gutes Training gekommen, alles wunderbar. Ja, und dann steht am Ende des Tages ein 13. Platz. Und was mir noch viel mehr Sorgen macht, sind 1,73 Rückstand, den die Vicky da unten im Ziel hat. Da ist es wirklich eine große Enttäuschung. Klar, wir sind beim ersten Rennen und das kann sich alles noch einpendeln, aber wir haben uns aus deutscher Sicht gerade mit Stefan Lutz und mit Vicky Rebensburg da in ihren Paradedisziplinen Riesenslalom doch wesentlich mehr erhofft. Und heute hat sich schon der DSV-Sportdirektor Wolfi Meyer hat sich auch mit deutlichen Worten da gemeldet und hat gesagt, ein Top-10-Ergebnis ohne die Vicky kennt er so nicht und dass sie zu passiv gefahren ist und dass er hat gesagt, wer zu passiv fährt, kommt im Weltcup einfach nicht in die Top 10. Und das muss sie sich ankreiden lassen.
Schau.
Und ja, da ist schon ordentlich was drin jetzt im deutschen Skiverband. Und gut, okay, die Vicky ist so erfahren und die hat oft mit Rückschlägen umgehen können. Sie wird es auch diesmal schaffen. Also wir müssen noch keinen Notstand ausrufen bei ihr, aber enttäuschend war es doch allemal. Lena Dürr hat es auch in den zweiten Durchgang geschafft. Ihre Leistung war ganz ordentlich. Lena Dürr kommt ja eigentlich aus dem Slalom und hat das entsprechend ganz gut dann auch im Steilen gemacht. Der Teil hat ihr ganz gut auch gefallen. Und ja, 18. Platz, 2.07, ist für eine Slalom-Spezialistin im Riesenslalom ein guter Auftakt. Und das sollte Lena Dürr dann auch für den Slalom in Levi, der in 3 Wochen stattfindet, tatsächlich Auftrieb geben. Marlene Schmotz, die auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ist leider gar nicht zurechtgekommen und hat den 2. Durchgang leider verpasst. So, Österreich, mein lieber Lukas. Da taucht jetzt ein Name auf, den ich so nicht auf dem Zettel hatte. Franziska Gritsch. Erzähl uns was.
Du meinst die Franzi, die bei ihrem Heimrennen, sie kommt aus dem Ötztal, auf den 7. Platz gefahren ist. Und zwar ja mit einer beachtlichen Leistung im 2. Durchgang. Sie ist 28. gewesen nach dem 1. Lauf, hat dann die 2. beste Laufzeit hingelegt und ist eben noch auf Platz 7 vorgekommen. Ja, ihr natürlich bestes Weltcup-Resultat in einem Riesenslalom. Wir haben sie dann schon ein paar Mal in der alpinen Kombination gesehen. Aber im Riesenslalom, wie gesagt, ist sie noch nie so weit vorgekommen. Ja, das österreichische Damenteam natürlich alles überschattet von der schweren Verletzung von Bernadette Schild. Die war nämlich unsere Beste nach dem 1. Durchgang. Und dann, schon im oberen Streckenabschnitt hat sie sich verkantet, ja, der Ski hat plötzlich gegriffen und es hat einen klassischen Highsider, wie man das aus der MotoGP etwas sagen würde, gegeben, ja, und sie hat es ausgehebelt und leider ist das Kreuzband gerissen, das heißt, die Saison ist beendet für Bernadette Schild. Das tut natürlich richtig weh, nicht nur wortwörtlich, sondern auch für das Damenteam, vor allem im Riesenslalom, das ist ja schon dezimiert, ja, wir haben Steffi Brunner auch mit einem Kreuzbandriss out, ja. Wir haben Anna Veit, die sich auch noch rehabilitiert von ihrer Verletzung. Und dann ist Katharina Liensberger auch nicht am Start gestanden. Wir sprechen später noch ausführlicher über sie. Aber jetzt mit Bernadette Schild haben wir also wirklich die 4 besten, vom Papier her, die 4 besten Riesenslalomläuferinnen nicht am Start. Und das ist natürlich schon ein herber Rückschlag. Trotzdem haben wir 2 Top-10-Platzierungen in Sölden erreicht. Nicht nur Franziska Gritsch ist vorne reingefahren, sondern auch eine Speedfahrerin, Ramona Siebenhofer, ist also zum ersten Mal seit 3 Jahren, glaube ich, über 3 Jahre, wieder einen Riesenslalom gefahren. Und sie hat sich mit Startnummer 31, da sie ja eine 500-Punkte-Fahrerin ist, hat sie diese relativ gute Startnummer, obwohl sie nie Riesenslaloms fährt, hat sie diese 31 gehabt und sie hat sie genutzt. Sie ist als 27. in den 2. Durchgang gekommen und hat dort tatsächlich die 3. beste Laufzeit gefahren. Es hat sich natürlich dann auch einiges verzögert. Die Strecke wurde immer mehr in den Schatten gelegt, weil diese Verletzung von Bernadette Schild recht lang gedauert hat. Der Hubschrauber ist gekommen, hat sie abtransportieren müssen. Dadurch hat sich das Rennen verzögert. Die Sicht wurde etwas schlechter für die Nachfolgenden. Aber das soll trotzdem die Leistung von Ramona Siebenhofer nicht schmälern mit der 3. besten Laufzeit für eine Speedfahrerin. Das ist schon einiges. Und das ist mir generell aufgefallen. Wir haben ja auch den Matthias Mayer bei den Herren gesehen, der auch mit 15. Platz ein gutes Resultat eingefahren hat. Ich glaube schon, dass das ein bisschen was ausmacht, dieser Steilhang, dass das den Speedfahrern noch ein Stückchen mehr wurscht ist, sage ich jetzt einmal, dass man da relativ schnell auf Tempo kommt, dass die das auch verstehen, dieses Tempo gut ins Flachstück mitnehmen zu können. Ich glaube sicher, dass da Sölden ein guter Hang ist für Speedfahrer, dass man da Punkte im Riesenslalom mitnimmt und ja, im Fall von Ramona Siebenhofer sind das ja gar nicht so wenige. Kommen wir noch zu den weiteren Österreicherinnen, die es in die Punkte geschafft haben. Katharina Truppe ist 19. geworden und Eva-Maria Brehm, die ich ja sogar aufs Podium getippt habe. Da ist leider wirklich gar nichts zusammengelaufen. Nur Platz 25, Ricarda Haser mit einem schweren Fehler im 2. Durchgang, nur auf Platz 28. Ja, also auch Licht und Schatten, wenn man so will, denn 2 Läuferinnen, die man nicht in die Top 10 erwartet hätte, haben es geschafft und natürlich mit Bernadette Schild eine schwere Verletzung bei den ÖSV-Damen. Tobias, wir müssen aus internationaler Sicht noch über zwei Norwegerinnen reden, die es nämlich tatsächlich ganz weit nach vorne geschafft haben und das deutlich überrascht, mit einer großen Überraschung eigentlich, Mina Fürst-Holtmann auf Platz 4 vorgefahren und Maria-Therese Twiberg auf Platz 6 mit Startnummer 58 und das trotz dieser hässlichen Rennanzüge. Was sagst du zur Leistung von den zwei Norwegerinnen?
Ja, ich lasse die Anzüge nicht los. Wa? Aber Twiberg war eigentlich das Pendant der Damen zu Braten, dann bei den Herren. Auch sie ging im zweiten Durchgang relativ früh an den Start und ich habe getickert und gebe dann, wenn ich live tickere, immer durch, ja, die Zeit, Platzierung im Ziel und wer denn noch vorne liegt. Ich habe den Namen Twiberg sehr, sehr oft eingetippt. Am Samstag, weil sie mit ihrem wirklich tollen, tollen zweiten Durchgang, das war sogar der schnellste, wenn ich das
genau, Laufbestzeit im zweiten Durchgang.
Jawohl. Laufbestzeit, die einzige, die eine 7er Zeit gefahren ist im zweiten Durchgang. Insgesamt gab es wirklich nur zwei Fahrerinnen, die eine 1,7er Zeit gefahren sind. Das war Michaela Schifflin im ersten Durchgang und eben Maria-Therese Twiberg im zweiten Durchgang. Und ja, sie ist jetzt nicht mehr die Allerjüngste. Wir haben ja heute schon über 17-Jährige und 19-Jährige gesprochen. Sie ist Jahrgang 94, aber das macht Lust auf mehr. Und mit einer Startnummer 58 sich dann für den zweiten Durchgang zu qualifizieren und dann das Ganze so runterzusetzen, Hut ab. Sie hat natürlich genau davon profitiert, was du gesagt hast. Und zwar dadurch, dass sie relativ am Anfang an den Start gegangen ist, hat sie noch diese gute Sicht gehabt. Ja. Und der Schatten hat sich dann immer mehr in den Mittelsektor gelegt, in den Steilen. Und mit der Verletzung und der Unterbrechung wurde das auch immer mehr. Du hast es schon angesprochen. Sie hatte diese Bedingungen noch nicht. Sie hatte da mit Sicherheit einen Vorteil. Aber ein Vorteil ist da, um ausgenutzt zu werden. Und andere, die kurz vor ihr oder kurz nach ihr an den Start gegangen sind, haben das nicht auf dem Niveau getan, wie sie es getan hat. Und Mina Fürst-Holtmann, boah, stark, vierter Platz, die Lücke zu den Top 3, zu Tessa Worley, Michaela Schifrin und Alice Robinson, ist relativ groß, wenn man sich die anderen Zeitabstände anschaut. Aber nichtsdestotrotz, also zwei saubere Läufe, die sie da nach unten gebracht hat. Und aus norwegischer Sicht kann man da wirklich sehr zufrieden sein. Wie zufrieden können denn die Schweizerinnen sein? Von der Anzahl her ähnlich wie bei den Herren. Relativ viele mit dabei. Für ganz vorne hat es dann nicht gereicht. Aber so ganz abgefallen sind sie ehrlich gesagt auch nicht. Wie schätzt du es ein, Lukas?
Genau, fangen wir an bei der bestplatzierten Schweizerin. Das ist nämlich Lara Gutbech-Rami auf Platz 8. Und sie ist durchaus zufrieden. Also sie hat ja vor der Saison von einem Teufelskreis gar gesprochen, hat gemeint, ja, die Ski konnte sie nicht richtig einsetzen, weil sie sich einfach unsicher war mit dem Material in der vergangenen Saison. Dann konnte sie nicht attackieren. Wenn du eben nicht attackierst, dann bist du wieder unsicher. Also diese Materialprobleme haben sie sehr viel beschäftigt in der vergangenen Saison. Und jetzt ist es eben so, dass sie driftet ja diese Schwünge immer wirklich charakteristisch extrem früh an. Und das hat sie auch in Sölden nach wie vor gemacht. Aber sie hat schon gesagt, ja, sie weiß, dass sie Luft nach oben hat und trotzdem hat sie diesen 8. Platz herausgefahren. Sie war also durchaus zufrieden mit Platz 8. Platz 9, Michelle Giesin, die ist ja zurückgekommen vom Knorpelschaden. Sie hat auch eine Kreuzbandzerrung im vergangenen Frühjahr. Deswegen ist sie sehr glücklich mit einem 9. Platz gleich beim Comeback. Und das auch hat sie dann selber gesagt, obwohl sie schlimme Fehler machte, eine Top 10 Platzierung. Also auch Michelle Giesin ist durchaus zufrieden mit ihrer Leistung. Drittbeste Schweizerin Wendy Holdener auf Platz 15. Sie hat sich durchaus mehr erwartet. Wir haben ja schon in der Saisonvorschau gesprochen. Im Riesenslalom hat sie es tatsächlich noch nie aufs Podest geschafft. Da ist sie mit Platz 15 auch diesmal deutlich am Podest vorbeigeschrammt. Andrea Ellenberger auf Platz 16 schließt dann noch das Ergebnis der Schweizerinnen ab. Also auch hier Licht und Schatten etwas. Ja. Lara Gutbech-Rami und Michelle, die sind durchaus zufrieden mit ihren Leistungen.
Genau. Kurz vor Holdene 15., Ellenberger 16. und 14. Und das ist dann das Pendant zu Henry Christoffersen bei den Herren. Ja. Petra Vlhová, also eine echte Enttäuschung, gell?
Ja, vor allem Petra Vlhová ist im zweiten Durchgang gar nicht zurechtgekommen. Nur 22. beste Laufzeit. Die hat dann wirklich, wirklich noch viel am Boden verloren. Also die wird, ja, wir haben sie ja getippt. Ich habe sie sogar als Riesenslalom-Kristallkugelsiegerin getippt. Also ja, mit Platz 14, ganz klar, so wie bei den Herren. In diesem Fall also mal Vorteil Michaela Schifrin.
Ja, mit Platz 14 gewinnst du keine Kugel, Lukas. Das ich dir schon sagen.
Ja, das wird nichts. Ja, da muss mehr her. Bin gespannt, ob das jetzt nur die Bedingungen waren in Sölden, die ihr nicht zugesagt haben, oder ob das wirklich ein Trend ist. Wir werden sehen. Erst in 4 Wochen in Killington beim nächsten Riesenslalom.
So, das soll es gewesen sein zu unserem Rückblick jetzt auf Sölden. Aber Après-Ski, der Alpin-Podcast, ist damit noch nicht am Ende, weil es gibt interessante Neuigkeiten. Stichwort Rennkalender. Lukas, du hast uns viel zu berichten, viel Spannendes.
Wir haben ja den Kalender schon bei der Saisonvorschau im Detail analysiert. Und jetzt ist es eben so, dass wir 3 Wochenenden frei haben, bis die Slaloms in Levi stattfinden. Wir haben ja letzte Woche auch schon mit der PR, mit der Medienvertreterin von den Rennen in Sölden telefoniert. Die konnte uns aber auch nicht wirklich erklären, warum es diese lange Pause im Rennkalender eigentlich gibt. Und jetzt haben wir dann auch noch beim ÖSV nachgefragt. Dort haben wir Patrick Rimmel vor das Mikrofon bekommen. Er ist Leiter für Organisation und Struktur. So heißt seine offizielle Bezeichnung. Die ist neu eingeführt worden vor diesem Winter. Er ist also wirklich so, ja, bei ihm rennt also die Organisation aller Trainings von allen Mannschaften zusammen. Und er befasst sich eben auch mit dem Weltcup-Kalender. Und er hat durchaus eine interessante Meinung und interessante Neuigkeiten. Hören wir mal kurz rein, was er sagt.
Das ist eine gute Frage. Es ist, die FIS arbeitet daran, jetzt ein Rennen einzubauen zwischen Sylt und Levi mit einem Parallelrennen. Und das ist auch schon im Kalender für 2020 geplant. Da gibt es 4 Bewerber, 2 aus Österreich, einen aus Italien, einen aus Norwegen. Und es wird dann wahrscheinlich im November entschieden. Es ist natürlich die Chance, ein gutes Rennen zu haben in Sölden, ist Oktober besser als wie November, von der Vergangenheit vom Wetter her. Und es ist dann auch schwierig, wenn man vom Gletscher runterkommt, dass man dann im Tal herum auf Kunstschneepisten schon früh auf Skifahren kann. Es ist auch immer in Levi, die haben sehr gute Arbeit gemacht, jetzt mit Snowdepots, mit Snowfarming und alles. Aber dann auch in Nordamerika sieht man, dass es immer sehr schwierig ist, auch Ende November. Und deswegen macht eben die FIS jetzt noch einen Event zusätzlich zwischen Sölden und Levi, um diese Zeit ein bisschen zu verkürzen.
Es soll also im nächsten Jahr eventuell ein neues Rennen geben zwischen Sölden und Levi, um die Pause zu verkürzen. Wir haben uns ja auch mal bei den Athleten umgehört. Tobias, du hast die DSV-Athleten befragt, wie sie mit dieser langen Pause umgehen, die jetzt nach Sölden kommt.
Ja, ich habe mit ihnen darüber gesprochen, weil es mich tatsächlich auch interessiert hat. Ist das für die Athleten eher störend, weil man gerade in den Rhythmus reinfindet in Sölden und dann eigentlich wieder rausgeht aus dem Rennrhythmus? Oder ist es tatsächlich ein Vorteil, weil man dann noch Zeit hat, entsprechend zu optimieren? Wir hören mal kurz rein und werden feststellen, dass es da seitens der Athleten eine eindeutige Meinung gibt.
Positiv, weil wenn es jetzt gut läuft, dann weiß man, man ist gut in der Spur und in der richtigen Richtung. Wenn es jetzt noch nicht so war, dann hat man trotzdem immer noch ein bisschen Zeit, um an gewisse Stellschrauben zu drehen. Von dem her, sehr positiv gesehen.
Und die beiden Herren, wie seht ihr das?
Nee, das sehe ich eigentlich genauso. Speziell bei mir, ich habe durch die Verletzung auch relativ wenig Zeit gehabt, auch in Tests zu investieren und deswegen. Vicky hat es gesagt, wenn es jetzt hier top läuft, dann ist natürlich für Selbstvertrauen und alles sehr gut. Aber wenn es nicht so läuft, dann braucht man jetzt auch nicht den Kopf ins Sand stecken, weil man hat dann einfach nur ein bisschen Zeit und fürs nächste Rennen und da einfach nochmal einen Schritt zu machen.
Alexander vielleicht?
Ja, für mich persönlich sieht es so aus, als einfach selten jetzt einfach ein schöner auftaktisch. Ich habe eine andere Zielsetzung natürlich und bin sehr froh, dass ich jetzt auch noch eine Zeit habe, danach gescheit auf die Wintersaison vorzubereiten.
Also das war eindeutig. Viktoria Rebensburg, Stefan Luiz und Alexander Schmid, die ich, wie gesagt, am Donnerstag in Zölln getroffen habe, die sagen alle unisono, die Pause ist gut. Und sie sagen nämlich auch, ja, wenn in Zölln alles gut läuft, dann geht man beschwingt rein und kann das noch genießen. Und wenn es nicht so lief, und es lief nicht bei ihnen, hat man jetzt noch genau die Zeit, nämlich zum Optimieren. Und das mag natürlich für die Vermarktung des Weltcups schön sein, dass man die Pause verkürzt und dann noch ein Rennen mit einbaut. Aber also wenn drei Athleten unabhängig voneinander da jeweils in dieselbe Kerbe stoßen, dann ist das für mich ein eindeutiges Zeichen, dass die Athleten da wahrscheinlich nicht so begeistert sind. Und grundsätzlich geht es ja darum, wir haben ja wirklich auch drüber gesprochen, ausführlich in unserer Saisonvorschau, dass der Kalender eh schon voll genug ist und dass es zu viele Technikwettbewerbe gibt. So, und wenn man jetzt den Ansatz wählt und sagt, ha, wir verkürzen die Pause, wie machen wir das? Ja, wir packen ein Technikrennen rein. Ja, dann haben wir beide Probleme, die wir letztes Mal aufgezählt haben, die verstärken wir dadurch einfach nur. Weil ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dafür ein anderes Rennen wieder rausgenommen wird. Und also ich tue mich sehr, sehr schwer mit diesem Gedanken, weil ja, du machst das Fass noch weiter auf, als es ohnehin schon offen ist. Ich weiß nicht, wie du zu diesem Zusatzrennen stehst. Ich kann mich damit erstmal nicht anfreunden. Und das Wichtigste ist für mich immer noch im Sport, was sagen die Athleten dazu? Und wenn drei Athleten sagen, die Pause ist gut, dann ist es für mich eindeutig.
Ja, ich kann dir da natürlich nur beipflichten. Ich finde es aber interessant, es hat natürlich viele Diskussionen gegeben vor dem Start dieser Saison. Und jetzt hat sich auch die FIS einmal zu Wort gemeldet. FIS-Chefrenndirektor Markus Waldner hat nämlich erzählt, es gab einen Vorschlag der FIS, nur mehr 8 Rennen pro Disziplin abzuhalten, plus 3 Parallel-Events und 3 Kombinationen. Dieser Vorschlag wurde aber abgeschmettert. Das heißt, sie wollten wirklich diese Techniklastigkeit des Kalenders ein bisschen eliminieren. Aber
wer hat das abgeschmettert? Die Verbände, ja, oder?
Genau, es gab eine Arbeitsgruppe, so heißt es in dem Artikel, den die APA am Sonntag in der Früh ausgeschickt hat. Und Vorsitzende waren Peter Schröcksnadel und Michel Villon, der Vorsitzende des französischen Skiverbands.
Genau, Peter Schröcksnagel ist der Vorsitzende des österreichischen.
Genau, der ÖSV-Präsident.
Zur Ergänzung, genau.
Genau, und laut der FIS wurde eben dieser Vorschlag von den großen Nationen, eben unter der Schirmherrschaft ÖSV und Frankreich, abgeschmettert. Es gab auch einen Vorschlag, etwa Wengen mit Adelboden zu tauschen. Wir wissen ja, im Jänner Hochsaison, da ist mitunter ja der Druck am größten und das Programm am dichtesten für die Athleten. Aber auch dieser Vorschlag wurde jetzt wieder von den Veranstaltern der Rennen abgeschmettert. Also es gibt hier doch sehr viele Interessen, die dahinter stecken und die sich bis dato nicht einigen können, was sie wirklich wollen. Die FIS sagt, wir hören, was unsere Athleten sagen, wir bringen auch Vorschläge, aber am Ende wollen die Verbände diese Vorschläge nicht umsetzen.
Ja, und dann wage ich jetzt mal die Tendenz zu sagen, dass es da wahrscheinlich um Geld geht. Und dass es da darum geht, dass keiner bereit ist, seinen Weltcup-Standort im Endeffekt aufzugeben. Und
klar,
dass diese große Bühne, die will jeder haben. Leider auf Kosten der Athleten. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Also ich habe die FIS oft kritisiert. Wenn ich das so höre, muss ich mich da stellenweise natürlich entschuldigen und den schwarzen Peter ein bisschen rüberschieben zu den Verbänden. Weil, ja, kann nicht Sinn der Sache sein. Und tue ich mich sehr schwer damit. Weil so eine Kompromisslösung, gleiche Anzahl an Rennen in den Disziplinen, ist ja genau richtig. Also genau da müssen wir ja wieder hin. Und klar, Parallelrennen, die dann noch dazu kämen, hättest du immer noch kein Gleichgewicht im Weltcup, aber du würdest zumindest mal wieder eine nachvollziehbare Struktur da auf die Beine stellen.
Genau, na, am Ende des Tages müssen natürlich die Verbände und wollen die Verbände natürlich auch schauen, dass sie ihren Skigebieten diese Weltcuprennen eben bieten können und ja ans Land ziehen können. Wir haben ja auch noch, du hast einen Vorschlag eigentlich eingebracht bei der Saisonvorschau, ob man nicht einen Punkteschlüssel einführen soll, dass Klassiker zum Beispiel mehr Gewicht haben als andere Rennen. Das kennen wir ja zum Beispiel von der Tennistour, da zählen gewisse Turniere mehr als andere kleinere Turniere. Die FIS sagt, das wollen wir auf keinen Fall. Die Begründung ist einfach, wir wollen immer die besten Athleten am Start haben, sagt die FIS. Und das brauchst du natürlich oder das erreichst du genau dann, wenn du alles gleich gewichtest, weil dann ja, müssen natürlich die Athleten immer am Start sein, wenn sie nicht Boden verlieren wollen auf ihre Kontrahenten. Und dann gibt's noch eine andere Meinung, die nämlich von ORF-Expertin Alexandra Meisnitzer, die meint, ja, ein Dominic Thiem, Österreichs Tennis Nummer 1, der spielt auch nicht jedes Turnier. Die Athleten müssen also selber ja ihre Planung umsetzen und sich überlegen, ob sie nicht ein Rennen auslassen wollen. Ich finde diesen Vorschlag auch ja, etwas problematisch. Ich finde einfach, ja, dass trotzdem Qualität über Quantität geht. Und da sind wir uns ja alle einig. Wenn wir, ja, pro Woche etliche Rennen haben, dann wird es irgendwann langweilig. Und, das, ja, wenn wir den Kalender reduzieren und die Anzahl der Rennen reduzieren würden, dann wäre es wieder ein bisschen was Spezielleres und Besonderes.
Ja, und Alexandra Meisnitzer bringt ja gerade diesen Tennisvergleich mit Dominic Thiem. Aber du bringst natürlich völlig zu Recht auch diesen Tennisvergleich, wo es dann eben für bestimmte Veranstaltungen mehr Punkte gibt als für andere Veranstaltungen. Also da ist dieser Vergleich von Alexandra Meisnitzer für mich nicht ganz, ganz griffig und nicht ganz stimmig.
Ja, also wir sehen schon, dieser Kalender, ja, der wird zum nächsten Mal, das nächste Mal jetzt schon wieder im November, wenn ich richtig liege, besprochen. Da gibt es die nächste Sitzung mit der FIS. Ja, wir können gespannt sein, ob es da wirklich dann tatsächlich im nächsten Jahr ein Rennen zwischen Sölden und Levi geben soll. Kommen wir noch zu einer weiteren News, die vor allem den ÖSV beschäftigt war, hat, und das war die Personalie um Katharina Liensberger. Denn sie ist dann, wie der Erwarten, doch nicht an den Start gegangen in Sölden. Da gab es ja dieses Material, diesen Material-Hickhack. Sie wollte Material wechseln. Sie wollte zu einer anderen Skifirma wechseln, von Rossignol weg zu Kestle. Das Problem war, Kestle stellt keine Skischuhe zur Verfügung. Jetzt konnte sie mit einem ohne Skischuhe eben nicht an den Start gehen, klarerweise. Und das Problem zog sich also bis in die Woche vor Sölden. Sie hat ein Angebot von Rossignol, von ihrer alten Ausrüsterfirma, am Tisch liegen gehabt. Die wollten sie für 2 weitere Jahre binden. Und diesen Vertrag hat sie bis zum Mittwoch, glaube ich, nicht unterschrieben. Und deswegen hat der ÖSV dann am Mittwoch entschieden, ja, Katharina Liensberger darf nicht an den Start gehen, da sie eben kein Material aus dem ÖSV-Pool, wir haben das letztes Mal besprochen, aus dem ÖSV-Pool, ja, bereitgestellt hat. Und was ich dann recht interessant fand, ist, dass die Kritik an ihr doch sehr, sehr groß war. Das war auch bei der ORF-Übertragung von dem ganzen Wochenende der Fall, dass Liensberger da eigentlich sehr stark kritisiert wurde, weil sie sich eben nicht, ja, an die schon seit Jahren bestehenden Regeln hält, dass sie vom ÖSV-Pool, von diesem, ja, Pool an Ausrüstern, der einen Vertrag mit dem ÖSV hat, auch ihr Material bezieht, sondern dass sie da von einer anderen Firma, die außerhalb dieses Pools liegt, ausgerüstet werden will. Sie hat jetzt Zeit bis Mitte November, diesen Vertrag zu unterschreiben. Sollte sie den nicht unterschreiben, droht ihr tatsächlich die kuriose Situation, dass sie vielleicht das ganze Weltcup-Jahr keine Rennen mehr fahren würde. Und das ist dann überhaupt der Super-GAU, denn Kathi Liensberger ist tatsächlich im Riesenslalom und Slalom ja einer der größten Zukunftshoffnungen für den ÖSV, und das wäre ein herber Verlust. Also eine ganz, ja, kuriose Situation eigentlich, die sich da im ÖSV-Damenteam ergeben hat.
Ja, und also wenn ich da mal meine Meinung zu abgeben kann, dann ist das für mich natürlich kurios, aber irgendwie auch kindisch. Weil das ist ja ein Eiertanz, der da aufgeführt wird, auf gut Deutsch gesagt, den sich ein österreichischer Skiverband eigentlich nicht leisten kann. Ja. Vor allen Dingen, wir haben vorhin drüber gesprochen, jetzt die personelle Situation, die bei den ÖSV-Damen noch mit dazukommt. Bei den Herren nach dem Hirscher-Rücktritt wird es auch nicht mehr so viele, natürlich nicht mehr so viel Siege geben wie die letzten Jahre. Also der Verband ist sportlich gerade sowieso in einer relativ schwierigen Situation und an einer Abgabelung, die gerade nicht ins Positive läuft. Und dann macht man sich so eine ewig andauernde Nebenkriegsschauplatz auf, unter dem ja alle nur leiden. Da profitiert ja keiner davon. Nicht eine Partei profitiert von dieser ganzen Geschichte. Und dann sollen die sich zusammensetzen, das sind alles erwachsene Menschen, die alle sportliche Ziele haben, so erfolgreich wie möglich für Österreich Ski zu fahren. Und dann sollen sie sich an einen Tisch setzen und das so lange besprechen, bis das Ding geklärt ist und die Kathi Linsberger an den Start geht. Ist meine Meinung. Ich bin nicht dabei, aber dazu muss ich nicht die Vertragsdetails kennen und mit am Tisch setzen, dass ich sehe, dass hier einfach was aus dem Ruder läuft, das so nicht aus dem Ruder laufen darf und was für den österreichischen Skisport einfach nicht gut und nicht würdig ist.
Wir einigen uns darauf, dass es wirklich eine bedauerliche, ja, unglückliche Situation ist. Hoffen wir, dass die Kathi Linsberger tatsächlich dann im November in die Weltcup-Saison einsteigen kann. Tobias, eine Sache müssen wir noch klären. Und zwar gab es auch im DSV-Team eine leichte Verletzung. Josef Ferstl hat sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen.
Ja, ganz genau. Er ist ja eigentlich kein Riesenslalomfahrer, aber wie viele aus dem Abfahrtsteam sind die natürlich nach Sölden, um da einfach noch mal ein bisschen zu fahren und auch zu trainieren. Und er ist dann im Training an der Stange hängen geblieben und hat sich dabei am linken Handgelenk verletzt. Unser Kitzbühel-Sieger, um dich noch mal dran zu erinnern, der Peppi Ferstl, hat sich dabei eine knöcherne Absprengung am linken Handgelenk zugezogen. Was heißt das jetzt für ihn? Er sagt selber, er muss jetzt 2 bis 3 Wochen zwangspausieren. Er wird eine Reha-Pause einlegen und wird das Handgelenk so gut es geht versorgen. Ist auch aus Sölden dann auch abgereist, recht früh. Und ja, welche Auswirkungen es dann hat für die ersten Rennen in Abfahrt und Super-G, die dann Ende November in Lake Louise stattfinden, da müssen wir abwarten. Ist natürlich nicht optimal, dass er da, wenn das Herrenteam, die jetzt Anfang November nach Copper Mountain zur Vorbereitung fahren, dass er da noch nicht mit einsteigen kann und da pausieren muss. Aber ich habe ihn auch kurz zwischen Tür und Angel gesehen in Sölden. Der hat gestrahlt, hat gesagt, du, Riesenslalom ist eine gefährliche Geschichte. Und er hat gelacht und hat gesagt, so, er fährt jetzt zurück, ruht sich aus, kuriert sich aus. Ferstl wird es wegstecken. Diese Pisten in Nordamerika waren eh nie so ganz die Strecken von Peppi Ferstl. Da hat er sich vor allen Dingen letztes Jahr extrem schwer getan, ist nicht so wirklich in die Saison gekommen. Also kann es sein, dass er sagt, ich schaue, dass ich wieder gesund werde, nehme diese Strecken mal ohne Druck, den ich mir selber mache, mit. Und sobald es nach Europa geht, da bin ich dann voll auf der Höhe. Und ja, ist bitter, aber ist nichts Wildes. Wenn man vergleicht mit einer Bernadette Schild, für die Saison gelaufen ist, dann kann man damit noch einigermaßen leben.
Gute Besserung an dieser Stelle an Peppi Ferstl, aber auch natürlich noch einmal an Bernadette Schild.
Unbedingt, unbedingt.
Das war also unsere Analyse zum ersten Weltcup-Wochenende in der neuen Saison. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, würden wir uns freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet über Facebook, Twitter oder Instagram unter dem Handle Après-Ski-Podcast, zusammengeschrieben, ganz einfach zu finden. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr euren Kollegen, euren skibegeisterten Freunden und Freundinnen sagt, dass es einen alpinen Ski-Podcast gibt, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder hören. Dann ist Hans Knaus im ausführlichen Gespräch zu hören. Ich habe ein Interview mit ihm geführt. Es ist wirklich sehr spannend gewesen und lustig gewesen.
Ich bin schon sehr gespannt, Lukas, was du mit Hans Knaus in dieser Sondersendung. Wir nutzen einfach die Pause jetzt, bis es in Levi weitergeht in 3 Wochen, um euch dann entsprechend auch das mal zu zeigen, dass wir auch mit Ehemaligen wirklich da sprechen können und dass die sich auch für unseren Podcast begeistern. Und ich habe selber noch nicht gehört und schick mir endlich diese Datei, Lukas. Ich bin schon ganz gespannt und ihr könnt es auch sein. Müsst euch eine knappe Woche gedulden und dann hören wir, was Lukas dazu gesagt hat. Vielleicht wissen wir dann auch schon mehr, vielleicht gibt es dann Neuigkeiten zu Kathi Liensberger und es passieren sonst noch irgendwelche Dinge, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Wir bleiben für euch auf jeden Fall am Ball. Einmal hier im Podcast und einmal, wie es Lukas gesagt hat, bei Social Media. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und danken euch fürs Zuhören. Und Lukas, dir danke wieder mal für einen ganz entspannten Abend, wo ich über Skialpin mit dir plaudere.
Danke dir, Tobias, für deine Zeit. In diesem Sinne alles Gute und auf Wiederhören.